Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Heute für mich persönlich mit einer Premiere. Wir sind nämlich zu dritt im Studio. Ich mache das hier heute nicht alleine. Ich habe nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Mit dabei sind Matthias, bei uns zuständig für das ganze Thema KI.
Moin Moin.
Und Christian, auch zuständig fürs Thema KI, aber immer dann, wenn es um bunte Bildchen und Videos geht.
Moin Moin, hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Genau, an der Konstellation lässt sich eigentlich schon fast ablesen, worüber wir heute reden wollen. Und zwar geht es um das Thema Grafik-KI, Video-KI, die ganzen Tools, die da so draußen rumgeistern, was vielleicht alles möglich ist und was eben noch nicht. Also wo sind die Grenzen, wo kommt man noch nicht weiter, wo ist dann der Mensch gefragt. Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit soll es auch schon gleich losgehen. Doch vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. Und damit starten wir. Wenn man sich das ganze Thema Video-KI, Bild-KI anguckt, dann gibt es ja nicht ganz wenige Tools da draußen am Markt. Von free bis kostenpflichtig. Und alle suggerieren aber, ja, ich brauche einfach nur dieses Tool und dann funktioniert das am Ende schon. Ich brauche eigentlich gar keinen Grafikdesigner mehr. Ich brauche niemanden mehr, der weiß, wie eine Kamera bedient wird. Das macht alles das Tool für mich. Das stimmt natürlich nicht. Warum nicht?
Warum nicht, ist eine gute Frage. Viele Leute benutzen diese KI-Tools und generieren Bilder und die sehen auch gut aus. Das darf man ja der KI nicht absprechen. Diese Tools sind dafür gemacht, um der Masse schöne Bilder machen lassen zu damit die Masse schöne Bilder machen kann. Allerdings, wenn man es professionell benutzen will, dann muss man auch wissen, wie eine KI funktioniert. Und ich muss der KI mitgeben, wie das CI von meinem Kunden aussieht oder wie das Model im Raum steht, welches Model es ist. Es muss konstant sein. Ich möchte ein Bild generieren, was ich vorher im Kopf habe, das zum Kunden passt und nicht irgendein zufälliges Bild. Das heißt, wenn ich als Laie ein KI-Tool benutze und generiere 200 Bilder, dann werden da coole Bilder dabei sein, die irgendwo passen. Allerdings effizient ist das dann noch nicht.
Okay, also du hast viele Stichworte von den Themen, über die wir heute reden wollen, schon genannt. Wenn man es mal runterbricht, die Tools sind, also sie machen gute Dinge, aber es ist am Ende des Tages ein Glückstreffer, dass das Richtige dabei ist und dass auch immer wieder das Richtige dabei ist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, definitiv.
Okay. Wir fangen mal mit dem Thema an, du hast es gerade nicht genannt, aber das ist eigentlich so das Standard-Einstiegstor, wenn wir über KI-Tools sprechen, Thema Datenschutz. Wir buchen ein Tool, wir schmeißen dort Daten, wir schmeißen Informationen da rein und damit passiert ja was. Matthias.
Genau, also die Daten werden natürlich verarbeitet, vorrangig natürlich auf US-Servern und bei Bildern ist es vielleicht nochmal eine bisschen andere Sache wie jetzt mit Text. Klar, wenn ich einen Text abschicke, ist er weg und bei Bildern ist es so, dass man natürlich auch im Vorfeld, bevor man ein Bild manipuliert mit KI oder neu erstellen lässt, natürlich auch sich absichern muss, habe ich denn überhaupt das Recht dazu, dieses Bild zu verarbeiten? Sprich, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der irgendwie super auf dem Foto aussah, aber leider das Falsche anhatte und ihm jetzt was anderes anziehen möchte, dann muss dieser Kollege natürlich dem auch zustimmen, damit ich dieses Bild bearbeiten darf. Das heißt, da geht es halt auch darum, was sind eventuell noch für Dinge im Hintergrund, die vielleicht auch sensitive Daten enthalten können. Beispielsweise, ich habe einen Schnappschuss direkt vom Schreibtisch aus, wo ich den Kollegen fotografiert habe, schickt das in die KI und im Hintergrund war dann irgendwie vielleicht irgendwie ein wichtiger Plan oder irgendein anderes Dokument im Hintergrund zu sehen, was natürlich dann auch ausgelesen werden kann. Das heißt, hier immer ein bisschen aufpassen, was man verwendet und auch vorher immer die Erlaubnis des Kollegen oder der Person, die man dort verarbeitet, einholen. Das ist natürlich auch der Fall, wenn man jetzt von einem Fotografen ein Bild hat machen lassen und jagt das in die KI hoch und verändert das, dann muss dann genau genommen natürlich auch der Fotograf, der dieses Foto ja auch erstellt und verkauft hat, um Erlaubnis gefragt werden.
Ganz spannend wird es auch bei ganzen Automatisierungsprozessen, wenn man nicht mal selber noch die Bilder in die KI reingibt, die verändert werden sollen, sondern die KI sich die rauszieht. Da kann es passieren, dass der KI natürlich irgendwelche Menschen sieht und eine Webseite oder ein Produktbild generieren will, wo dann dieser Mensch drin ist. Und das ist natürlich dann höchst fragwürdig, was den Datenschutz betrifft. Und das ist definitiv illegal hier. Und da muss man ganz, ganz doll aufpassen, dass man nicht in so eine Falle gerät und dann hinterher noch verklagt wird oder so.
Genau, da gibt es ja irgendwie so ein neues Tool, Scalable, womit man für Amazon Produktfotografien erstellen lassen kann, also von Bildern, die man dort hochladen kann, um neue Produktfotos zu erstellen. Und da ist uns halt auch aufgefallen, dass da wahllos halt irgendwelche Menschen genommen werden und dann irgendwie die generiert werden. Man weiß gar nicht so genau, ähnelt der jetzt dem Ursprungsmodell oder ist das jetzt eine Eigenkreation? Das heißt, da gibt es auch sehr viele, ja nicht unbedingt Hürden, aber Dinge, auf die man achten sollte, wenn man solche Tools einsetzt.
Muss man auf der komplett anderen Seite auch noch auf irgendwas achten? Also gibt es mit Sicherheit irgendwelche rechtlichen Rahmen, wenn ich das dann hinterher verwende? Weil es, also das eine ist ja das, was ich reingebe, wie es verarbeitet wird, aber wenn ich dann ein fertig generiertes KI-Bild habe, muss ich irgendwo darauf achten, wenn ich es verwenden möchte?
Naja, Kennzeichnungspflicht, ne? Wenn es rein KI generiert wurde, muss man es definitiv kennzeichnen. Und wo man natürlich jetzt auch nicht immer hundertprozentig abgesichert ist, wobei mir jetzt da jetzt kein Fall bekannt ist, dass die KI natürlich auch Bildmaterial generieren kann in einem spezifischen Stil von vielleicht einem bestimmten Fotografen oder vielleicht auch ein Bild erstellt, was eigentlich ganz bekannt ist eigentlich, was eigentlich Copyright oder sowas hat, dass man da eine Urheberrechtsverletzung begeht. Aber wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht von gehört, aber theoretisch wäre es eventuell möglich.
Man muss halt aufpassen bei dem, was die Tools einem geben, dass man das nicht einfach so verwendet. Man muss da schon mal einen Blick drauf werfen. Die großen KI-Modelle, Nano Banana zum Beispiel, die haben so viel Input mittlerweile, die kennen einfach Sachen. Als Beispiel neulich hatte ich auf einmal bei einem Tierbild, was ich produzieren wollte, oder was ich generieren wollte, das Logo von unserem Kunden da im Bild drin, obwohl ich das nicht reingegeben habe. Das heißt, die KI kennt das Logo und das kann es natürlich auch auf andere Bilder dann projizieren. Und das wird sicherlich viele, viele, viele Bilder kennen, die man eigentlich gar nicht benutzen darf. Einfach weil Google da ein sehr, sehr großes Datenset benutzt, um die KI damit zu trainieren.
Okay, jetzt haben wir ordentlich Angst gemacht, aber jetzt starten wir inhaltlich. Also Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen muss man eh auf jeden Fall immer auf dem Zettel haben und nicht blind vertrauen. Das hat, glaube ich, auch nicht nur unbedingt was mit KI zu tun, sollte man generell tun. Aber auch bei der Verwendung der Tools gibt es halt ja ein paar inhaltliche Sachen. Einen Punkt hast du gerade im Intro schon genannt, die CI-Konsistenz. Was meinst du damit? Also warum ist das wichtig und warum können das die Tools vielleicht nicht?
Ja, warum ist das wichtig? Warum haben Firmen eine CI? Damit man sie wiedererkennt. Und wenn eine Schrift vorgegeben ist oder wenn Farben vorgegeben sind, dann sind wir als Agentur natürlich verpflichtet, die zu verwenden. Und damit die Bilder dann auch im weiten Web dann wiedererkannt werden und jemand sagt, oh, das ist doch das Telekom Magenta. Oder das ist BVB gelb und schwarz. Das gehört zusammen. Und diese Schrift muss passen. Und für den Wiedererkennungswert ist das unglaublich wichtig. Und das kann einfach eine KI noch nicht. Es gibt bestimmt Ansätze, die man da verfolgen kann, aber die, besonders die Fertigprodukte, die sind davon noch relativ weit entfernt.
Okay, und CI ist das eine, aber Konsistenz hat ja noch auch noch ein paar andere Faktoren, also Personen, Stile. Warum ist das so schwierig bei einer KI? Also bei einfachem Tool, was ich buche.
Genau, einfaches Tool hat einfach nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Man hat halt einen Prompt, den man dem Tool mitgeben kann. Man kann eventuell Inputbilder mitgeben. Aber man kann es nicht selbst noch manipulieren, um ihm mehr Input zu geben, als das, was es aufnehmen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Bild von dir generieren, dann würdest du das Bild generieren, aber es kann dich nur so generieren, wie ich dich zeige. Das heißt, wenn ich ein Model habe, was sich vielleicht bewegt oder in einer anderen Pose ist, ne, auf dem Laufsteg läuft oder so, dann kann das die KI nur interpretieren. Und wenn ich das professionell machen möchte und sage, ich möchte eine richtig Konstante haben von einem KI-Model, was ich vielleicht nicht nur auf Fotos wiedererkenne, sondern auch auf einem Video von einem Schnitt zu einem Schnitt in einer anderen Perspektive, dann muss ich das richtig trainieren. Und das kann ich einfach mit einem Fertigprodukt nicht so erreichen.
Genau, was mir da jetzt noch auffällt, wir hatten ja auch mal einen Kundencase gehabt, wo wir versucht hatten, ein Spielzeug in einen anderen Hintergrund reinzubringen. Und da ist natürlich dann dem Kunden dann letztendlich auch aufgefallen, das Spielzeug sieht jetzt nicht hundertprozentig identisch aus zu dem Original. Das heißt, da hat der Kunde ja auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Er möchte ja auch, dass sein Produkt so detailgetreu wie möglich abgebildet wird. Das spielt ja auch noch mit da rein. Das muss jetzt gar nicht so die Person als Model sein, sondern vielleicht auch der Gegenstand, den man dort präsentieren möchte.
Das ist richtig. Und da muss ich zurückdenken, an vor einem Jahr habe ich das auch schon gemacht, habe Produktbilder generiert und die dann aufwendig in Photoshop hinterher die ganzen Details wieder hinzugefügt, die dann verloren gegangen sind oder die KI falsch dargestellt hat. Und auch das muss man heute weiterhin machen, wenn man nicht den richtigen eigenen Workflow dafür baut. Das ist super wichtig, dass die Produkte so aussehen, wie sie sind und dass die KI versteht auch, was das ist. Weil sonst wird auch ein Produkt vielleicht gar nicht in der richtigen Größe dargestellt oder eine Creme wird flüssiger sein, als sie eigentlich ist. Und da muss man halt super aufpassen. Und wenn man das der KI nicht mitgeben kann, dann ist es halt, wie wir anfangs gesagt haben, einfach Glückstreffer bei dem, was rauskommt.
Okay, das sind ja jetzt so die Punkte, die nicht so richtig gehen mit diesen Tools, die einfach so zugänglich sind. Also es bleibt am Ende des Tages ein Glückstreffer. Aber Glückstreffer machen wir hier nicht. Wie macht man das Ganze professionell? Also du hast gerade schon genannt, Workflows ist ein Thema, Models ist ein Thema. Was versteckt sich dahinter? Also fangen wir vielleicht mit Models an.
Fangen wir mit Models an. Das ist auch, glaube ich, der erste Punkt, wo wir auf den Datenschutz eingehen können. Wir benutzen lokale Models. Wir haben auch die Möglichkeit, APIs zu nutzen, aber vorrangig nutzen wir lokale Models. Das heißt, wir geben keine Daten an Server außerhalb unserer Firma. Mhm. Das heißt, alles, was wir hier reingeben, bleibt auch hier und geht nirgendwo anders hin. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Dann gibt's natürlich eine große Auswahl von KI-Modellen, die man benutzen kann, die man kaufen kann, die man buchen kann. Was für uns natürlich der größte Vorteil ist, dass wir unsere eigenen Modelle auch kreieren können, zumindest LoRa-Modelle. Das sind Low-Rank-Adaptations von zum Beispiel einer Person oder einem Produkt oder einem Art-Style. Und die kann einem KI-Modell sagen, was wir eigentlich genau haben wollen. Das heißt, ein KI-Modell kann man sich vorstellen wie so eine Sanduhr. Oben ist ganz, ganz, ganz viel Sand, ganz viel Parameter, die irgendwo vorhanden sind. Und wir schicken es durch ein LoRa-Modell und das filtert quasi alles raus, was wir nicht haben wollen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel ein LoRa-Modell von dir erstellen, dann sage ich der KI, so siehst du aus und erstelle ein kleines Modell von dir. Das filtert dann alle anderen Personen, alle Merkmale von Gesichtern, von der Frisur oder vielleicht von einem Bart oder ob du männlich bist oder ob du weiblich bist. Alles wird rausgefiltert, bis nur noch du übrig bist. Und so kann ich dich dann perfekt darstellen, egal wo du bist, was du machst, was ich möchte, dass du machst. Und das ist natürlich gerade für Produkte auch super sinnvoll. Wenn ich jetzt dieses Spielzeug nehme und jetzt ein LoRa von dem Spielzeug mache, dann weiß die KI einfach, was das ist und wie es zu benutzen ist und wie es aussieht, wie groß es ist, wie das Licht darauf sich verhält. Und das weiß einfach ein Fertigprodukt niemals.
Okay, LoRas gibt's ja schon länger. KIs werden immer schneller, immer besser, immer leistungsstärker. Hat sich bei den LoRas in dem Zuge irgendwas verändert?
Definitiv. Also die Erstellung von LoRas wurde natürlich durch neue Tools deutlich einfacher. Allerdings auch deutlich rechenintensiver, weil die neuen Modelle einfach viel, viel größer sind und auf keine normale Grafikkarte mehr zu benutzen sind. Dafür haben die ganz neuen Modelle auch die Möglichkeit, eine Art Mini-LoRa zu benutzen, die eigentlich gar nicht viel Training braucht, weil die einfach schon so viel Input haben, so viel Wissen haben, dass es teilweise schon reicht, 5 wirklich gute Bilder mitzugeben oder auch ein paar Informationen mitzugeben, was das genau ist. Und dann kommen schon echt gute Ergebnisse dabei raus.
Also wenn man sich jetzt diese Standalone-Tools anschaut, wie zum Beispiel Nana Banana von Gemini oder so, bin ich ja durchaus auch in der Lage, wenn ich jetzt beispielsweise einen Jogginganzug habe, der nicht angezogen ist, dem irgendein Model anzuziehen. Und das sah natürlich vor einem Jahr auch noch ganz anders aus, wie es jetzt heutzutage der Fall ist. Also solche Dinge kann man natürlich auch mittlerweile schon machen. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht so gewährleistet, dass das Ergebnis, was letztendlich im Produkt dann ankommt, perfekt ist oder halt auch wirklich zu gebrauchen ist. Wenn man immer ganz genau hinschaut, dann sieht man doch das ein oder andere Detail, was dann nicht originalgetreu abgebildet werden kann.
Genau, oder die KI improvisiert halt das, was sie nicht sieht. Und das ist bei einem LoRa halt einfach nicht der Fall. Deswegen, klar, Nano Banana ist richtig top. Man kann damit richtig gute Ergebnisse erzielen, wenn man weiß, wie man es benutzt. Und das geht halt auch als Fertigtool, aber gerade wenn ich jetzt ein Produkt habe und ich möchte wirklich 100%, dass das so aussieht, wie es aussieht und so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn es auch eine Klamotte ist, dass dann vielleicht ein Aufnäher drauf ist, wo das richtige Logo drauf ist und da nichts rein improvisiert wird, weil es vielleicht zu weit weg ist, dann hilft eigentlich nur Photoshop nachbearbeiten oder LoRa Training.
damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, Custom Workflows. Also ich kann dem Ding ja auch durch unterschiedlichste Input-Parameter einfach ganz genau sagen, was er tun soll und was er gefälligst mal bitte lassen soll. Richtig?
Das ist richtig, genau. Das ist das, was wir hier auch viel entwickeln. Mhm. Das heißt, wir machen einen richtigen Workflow, wo wir das KI-Modell so steuern, dass sie genau das produziert, oder dass das Modell genau das produziert, was wir haben möchten. Und das dann geht dann über einfaches Prompt Engineering weit hinaus. Das heißt, man benutzt LoRAs, man benutzt zum Beispiel ein ControlNet. Das ist ein Tool, womit ich eine Pose oder eine Deathmap, also eine Tiefenkarte mitgeben kann. Das heißt, alles, was weit weg ist, ist schwarz. Alles, was weiß, nah dran ist, ist weiß. Das geht auch für andere grafische Modelle, die wir da benutzen, um zum Beispiel der KI jetzt die perfekte Pose mitzugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produktbild oder eine Amazon-Grafik haben möchte und ich möchte zum Beispiel, dass das Modell immer rechts steht, damit ich links mein Overlay habe und ich möchte das so generieren, dass es dann auch für verschiedene Produkte funktioniert, dann muss die KI genau wissen, wie das auszusehen hat, und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich das in einem Custom Workflow so aufbaue, dass es dann funktioniert. Und da muss ich dann, wenn wir wieder zu den Klamotten kommen, einfach nur die Klamotten reinladen. Das Bild wird die Klamotte in verschiedenen Situationen, verschiedenen Models anziehen, die Overlays werden draufgesetzt und dann habe ich ein Ergebnis, was ich wirklich professionell aufgebaut habe und auch direkt einem Kunden zeigen könnte. Natürlich immer nochmal drauf gucken, aber das erfüllt dann einfach die Anforderungen eines professionellen Marketingauftritts, wenn das CI stimmt, wenn der Aufbau stimmt und alles so aufgebaut ist, dass es für Amazon in dem Fall ideal ist. Ne, da müssen wir mal gucken, wie die Performance ist. Dafür sind wir auch hier. Das heißt, das gibt ja so viele Möglichkeiten und deswegen ist ein Glückstreffer in dem Fall schon nicht das, was wir anstreben.
Okay, aber Workflow hin oder her, egal wie komplex und verschachtelt er ist, das finale Qualitätsauge von jemandem, der sich auskennt, ersetzt es nicht.
Das ersetzt es definitiv nicht, nee.
Okay, wir haben jetzt so ganz generisch über Bild-KI, Grafik-KI geredet. Die Königsdisziplin ist ja Bewegtbild. Also ein statisches Bild mit Overlays generieren, haben wir jetzt gerade schon gehört, ist auch nicht ganz so trivial, damit es am Ende wirklich gut wird. Aber Bewegtbild ist ja doch mal irgendwie ein ganz anderes Level. Wie schätzt ihr die Tools ein, die gerade so am Markt sind?
Ich würde vielleicht noch vorweg was nehmen, was wir im Bereich der Bildgenerierung vergessen haben, was jetzt auch für Video, denke ich, relevant sein wird. Und zwar einfach den Punkt, dass wenn ich persönlich, du hast es vorhin schon angedeutet, keine Vorstellung von dem Endergebnis habe, was möchte ich eigentlich produzieren, dass ich im Prinzip auch kein gutes Bild erstellen kann, weil mir fehlt das Fachwissen dazu, wie ist ein Bild aufgebaut, wie funktioniert Bildkomposition, wie setze ich das Produkt richtig in Szene. Das sind ja alles Dinge, die auch bei dieser Bildproduktion mitschwingen, aber natürlich auch für den Bereich Video sehr essentiell sind.
Genau, im Bildbereich ist es ja so, dass die KI darauf trainiert ist, schon gute Kompositionen zu machen. Deswegen kann man auch eigentlich ganz oft schon KI-Bilder erkennen, weil die Komposition immer perfekt ist. Das heißt, in Custom Workflows arbeiten wir mittlerweile sogar schon so weit, dass wir sagen, wir wollen es nicht ganz perfekt haben, ne, weil das soll nicht sofort nach KI aussehen, auch wenn wir es dann kennzeichnen müssen. Es soll aber schon das sein, was wir uns vorstellen. Und das, denn wenn wir Designgrundlagen kennen, dann kriegen wir das hin mit der Bildgenerierung. Bei Video ist das dann nochmal ein ganz anderes Thema. Video-KIs sind auch richtig stark geworden. Allerdings muss man echt wissen, wie man sie zu bedienen hat. Ich muss der Video-KI mitgeben, wie ein Charakter auszusehen hat und wie die Kamera ist, wie die Beleuchtung ist. Und wenn ich das nicht machen kann, dann wird jeder Clip anders aussehen. Das heißt, ich muss denken wie ein Regisseur, ich muss arbeiten wie ein Kameramann und das alles irgendwie in Text fassen. Ich muss wissen, wie die Beleuchtung auszusehen hat, und das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig, und daran erkennt man dann den Unterschied, ob jetzt Video-KI von jemandem gesteuert wurde, der da Ahnung von hat, oder einfach nur, ob dann ein 6-10-Sekunden-Clip cool geworden ist, wieder ein Glückstreffer. Mhm. Aber in dem Moment, wo das wirklich ein 30-Sekunden-Werbeclip ist, dann muss das konstant sein. Da darf da kein Unterschied sein zwischen den Kameras, das darf kein Unterschied sein von der Beleuchtung, und dann die Königsdisziplin natürlich, wieder mit einem LoRA. dass da ein konstanter Charakter drin ist, der in jedem Clip zu sehen ist, der vielleicht von hinten zu sehen ist, der sich mit jemandem unterhält, den man wiedererkennt, der eine eigene Stimme hat. Das wird ein Video-KI so erstmal nicht hinkriegen, wenn man nicht wirklich richtig viel Ahnung davon hat. Und auch da muss man schon wirklich Zeit rein investieren. Das ist nichts, was man einfach mal eben in 1-2 Stunden generieren.
Wie würdest du denn anfangen, um so, ja, ein Video zu erstellen, so die Basics? Also auf was muss ich da jetzt achten,
wenn ich... Das Erste ist natürlich, du brauchst eine gute Idee. Ja, ich möchte nicht einfach nur sagen, ein Auto fährt auf den Hof, sondern ich möchte irgendwie eine Story erzählen. Das heißt, ich brauche erstmal die Story. Das heißt, nach der Story kommt das Storyboard. Und nach dem Storyboard brauche ich vielleicht genaue Plan, wie die Bilder aussehen sollen, welchen Style ich erreichen möchte. Das heißt, ich mache mir erstmal ein Moodboard. Und dann muss ich wirklich gucken, wenn ich jetzt mit Video arbeite, dass ich genau weiß, wo ich hin will. Ich kann es nicht einfach zufalls generieren, dann wird irgendwas rauskommen. Aber ich möchte ja genau das generieren, was ich im Kopf habe und wozu wir uns vorher Gedanken gemacht haben. Das heißt, ich muss der KI im Idealfall ein Startframe mitgeben, also das erste Bild, womit die KI anfängt, und auch ein Endframe. Das heißt, ich habe dieses kleine Storyboard, habe ich eigentlich schon vorher ausgearbeitet und dafür nutze ich dann auch schon die Bild-KI. Wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich dann die Bilder dazwischen generieren und kann dann der Video-KI sagen, das ist dein Anfang, das ist dein Ende und das dazwischen, das muss ich dann schon noch genau prompten. Wie soll die Kamera sein? Soll das jetzt ein Dolly-Shot sein oder will ich reinzoomen, will ich vielleicht... Jetzt guckst du so, als würdest du nicht wissen, was ein Dolly-Shot ist.
Nein, weiß ich nicht.
Okay, also ich muss ein bisschen Ahnung von Kamera haben, um der KI sagen zu können, wie sie sich bewegen soll, was passieren soll. Vielleicht soll sie auch einfach nur stehen bleiben und der Charakter soll sich bewegen. Das heißt, ich muss da schon genau wissen, was passiert. Und wenn ich das nicht weiß und das alles dem Zufall überlasse, dann kriege ich definitiv kein konstantes Video daraus.
Okay, wenn man das also mal zusammenfasst, muss ich im Prinzip als derjenige, der das Tool bedient, vorher schon wissen, was hinterher rauskommt. Ich muss irgendwie eine Ahnung von einer Story haben, die ich erzählen möchte. Ich muss ja im besten Fall Ahnung davon haben, wie Beleuchtung funktioniert, wie eine Kamera funktioniert, was für einen Effekt irgendwie eine bestimmte Kameraeinstellung hat und so weiter. Nur dann wird es am Ende auch gut. Aber das muss ich irgendwie in mir vereinen, richtig?
Das ist genau richtig. Wenn ich jetzt einen dramatischen Shot haben möchte, dann brauche ich ganz andere Einstellungen, wie wenn ich irgendwas Emotionales haben möchte oder ob ich jetzt Produktfotografie haben möchte. Das sind riesige Unterschiede und wenn ich die nicht kenne, dann wird es halt wieder ein Glückstreffer. Und gerade bei Video-KI werden Glückstreffer aneinandergereiht, meistens kein konstantes Video geben.
Vor allem werden Glückstreffer bei Video-KI-generiertem Bildmaterial sehr teuer auf Dauer, wenn man...
Das kommt
überlegt, was das Ganze kostet.
Das kommt auch noch dazu. Aber trotzdem hat ja die Nutzung von KI einen Vorteil gegenüber einem klassischen Videodreh.
Ja, natürlich. Man muss jetzt nicht eine riesige Crew zusammensammeln. Man muss nicht auf das perfekte Wetter warten. Man kann auch irgendwie auf dem Samstagabend, wenn man mal Zeit hat, noch mal eben was ändern. Gerade wenn man an eine klassische Filmindustrie denkt, wenn da ein Fehler drin ist, wenn man einen Shot nachträglich nochmal aufnehmen muss, alles nochmal zusammensammeln, das sind enorme Kosten, die auf einen zukommen. Bei KI ist das halt nicht. Die KI ist nicht günstig, die KI ist nicht einfach und die ist auch sehr aufwendig. Aber es hat riesige Vorteile, dass wenn man die Leute hat, die es bedienen können, wann und wo sie wollen. Und das ist natürlich Gold wert.
Und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Das war gerade eine Stellenbeschreibung des Designers der Zukunft, richtig?
Ich denke, das kann man fast so sagen, ja. Also ich glaube nicht, dass Designer aussterben werden, weil man braucht einfach Leute, die das bedienen können. Und das, was wir früher klassisch noch in Photoshop gelernt haben, das wird wahrscheinlich in 1-2 Jahren schon irgendwo unterrichtet werden. Aber es wird nicht so sein, dass man irgendwie sagt, ChatGPT, hier mach mir mal ein Video für mein neues Produkt und das wird perfekt sein. Da wird irgendwas bei rauskommen, aber wenn man es gut haben will, wenn man sein eigenes Jahr haben will, wenn man seine eigene Story haben will, dann braucht man Leute, die es bedienen können und das wird in Zukunft deutlich mehr gebraucht werden.
Die Personen, die es früher gemacht haben, das ganze Equipment, was man brauchte, die Tools, mit denen man zum Ziel gekommen ist, ändern sich dadurch, dass es KI gibt. Aber diese Annahme, ich brauche mir einfach so ein Tool buchen im Monat und das macht dann alles für mich, stimmt nicht, weil das Wissen brauche ich nach wie vor.
Das ist
also
richtig.
Also das Tool, der Weg von A nach B ändert sich massiv durch die KI. Ich brauche das Haus noch nicht mal mehr verlassen, um irgendwas Cooles draußen zu drehen. Aber diese ganzen, das ganze Wissen, was ich brauche über die Story, über die Technik, das, was ein Regisseur gemacht hat früher, was ein Kameramann früher gemacht hat, was jemand, der gecastet hat, gemacht hat, was ein Beleuchter gemacht hat, das muss ich trotzdem alles wissen.
Das muss man wissen, sonst hat man halt einen Glückstreffer.
Okay, sehr cool. Wir haben noch einen Punkt, der noch nicht so richtig cool in Videotools funktioniert, vor allen Dingen, wenn man sie so nutzen möchte, wie du das gesagt hast, und zwar ist das der Ton. Also jeder, der schon mal einen Kinofilm ohne Ton gehört hat, weiß, das wirkt gar nicht. Also Ton ist wichtig. Aber die Tools für sich gesehen können Ton. Also es ist nicht so, dass sie keinen Ton können. Aber wenn ich das halt alles zusammenkomponieren möchte und das, was wir vorher beschrieben haben, zu einem coolen Ergebnis kriegen möchte, sind die Tools dann doch eher eingeschränkt.
Ja, aktuell ist das eine ziemliche Katastrophe, um sich das mal so zu sagen. Weil die KI generiert halt einen Clip, der kann 3 Sekunden lang sein, der kann 10 Sekunden lang sein. Und wenn ich nicht explizit sage, bitte mach mir da keinen Ton rein, dann wird sie irgendeine Hintergrundmusik oder sowas generieren. Das macht für den Clip vielleicht cooler, aber als Videoproduzent, ich möchte ja ein ganzes Video haben und nicht nur einen 10-Sekunden-Clip, dann habe ich ja in jedem Clip eine andere Musik dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt den Clip weiter produziere oder weiter generiere, dann habe ich auf einmal andere Stimmen, andere Hintergrundmusik, ganz andere Effekte, eine andere Stimmung. Ich kann das zwar prompten, ich möchte gerne die und die Atmosphäre haben und ich möchte gerne die und die Musik dann im Hintergrund haben. Das macht die KI auch ganz toll, aber es hat nichts von Konsistenz. Da wird sich bestimmt auch nochmal was tun, aber aktuell muss man wirklich eigentlich ohne Ton generieren und das nachträglich vertonen. Und das ist auf jeden Fall gerade einer der größten Painpoints in der Videoproduktion.
Was da auch noch mit reinschwingt, sind natürlich auch Voice-Overs, wo man denkt, die kann man jetzt ganz easy mit 11 Labs einfach drunter legen. Wenn jetzt das Voice-Over dann doch ein bisschen länger als 10, 15 Sekunden wird und man vielleicht mehrere Iterationen von derselben Stimme generiert, dann klingt halt auch jeder Take irgendwie anders. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, dass dann der Sprachfluss gewährleistet ist, gerade wenn der Text ein bisschen länger ist. Das ist was mir aufgefallen ist, dann doch sehr schwierig wird. Das heißt, man hat dann Hänger drin oder es wird irgendwie so leierig, der ganze Ton, je länger das Ganze läuft. Da wird man wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, jetzt auch noch mal einen herkömmlichen Sprecher dafür zu engagieren. Oder wie siehst du das?
Ich denke, da triffst du echt einen Punkt. Wir wollen ja längere Storys haben. Und auch wenn ich dann sage bei 11 Labs, ich gebe dir mein ganzes Drehbuch, bitte lese mir das vor, das wird ja so nicht funktionieren. Das heißt, umso länger das Video, desto größer der Aufwand, der dahinter steckt. Das ist ja, ich meine, vor einem Jahr konnten wir gar keine Videos generieren. Von einem halben Jahr waren es 6-Sekunden-Videos. Jetzt sind wir bei 10. Das wird sich alles weiterentwickeln. Aber aktuell braucht man einfach auch noch Arbeit, die drumherum hinzugefügt wird, weil da alleine kann die Video-KI das noch nicht.
Wenn man es ein bisschen auseinander splittet, du hast ja unterschiedliche Tonelemente, sag ich mal. Also den einen habt ihr gerade genannt, die Sprache. Das andere ist Musik. Ist das über Umwege machbar? Also dass man hinterher 11 Labs oder so sagt, komponiere mir eine Musik, die da konsistent durchläuft. Oder was ist mit Geräuschen?
Also die Video-KI kann schon so Hintergrundgeräusche richtig gut machen. Da kann man eigentlich kaum meckern. Natürlich bei der Konstanz ist es schwierig. Das heißt, da kann man schon auch gut auf andere Tools zurückgreifen. Auch was Musik betrifft, das geht gut. Man kombiniert ja quasi dann im Editing sowieso alles so, wie man das haben möchte. Und dann reicht ja, wenn ich verschiedene Clips mir von Musik generiere und das dann zusammenbaue. Dass die KI das komplette Video ausspuckt, am Ende ist davon sind wir noch ganz weit entfernt. Aber die Tools alle ineinandergreifen, funktionieren schon ziemlich gut.
Okay, wir wollen natürlich jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck vermitteln, die Tools sind alle doof, bloß nicht ausprobieren. Wie ist so eure Meinung dazu, wie sollte man mit den Tools und mit dem, was wir so gerade alles besprochen haben, umgehen? Wie ist eure Sicht drauf, Matthias?
Also ich glaube, die Tools sind gerade für irgendwie kleinere Online-Shop-Betreiber wirklich richtig gut, um irgendwie auch Produktshots zu entwickeln und sich generieren zu lassen, um damit Online-Werbung oder auch seinen Online-Shop zu befüllen. Aber wenn man halt darauf angewiesen ist, dass man in großer Stückzahl Bilder produzieren muss und die auch zu einer bestimmten Zeit fertig sein müssen, dann kommt man sehr wahrscheinlich nicht drum rum, zu diesen, ja, ich sage es mal, individuelleren Lösungen zu greifen. Also auf jeden Fall ausprobieren, ob es für den Einsatzzweck passt, den man irgendwie vorhat. Aber vielleicht dann auch im Hinterkopf zu haben, dass vielleicht doch noch nicht alles möglich ist, was man gerne umsetzen möchte.
Christian.
Ja, aus Designsicht muss man sagen, viele Leute ärgern sich ja über den AI-Slop. Das heißt, das Internet wird überschwemmt von irgendwelchen KI-generierten Bildern. Wenn man sich aber mit der Materie ein bisschen beschäftigt, dann ist es schon ein unglaublich starkes Tool. Ähnlich wie damals Photoshop war, was man damit alles machen kann, ist halt unglaublich krass aus Designsicht. Und das wird auch die Zukunft sein, das ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht wieder weggehen. Und ich glaube, umso mehr man sich damit beschäftigt, desto besser ist es. Und wenn man sich mit einem Tool, was man sich bucht, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso besser werden auch da die Ergebnisse werden. Und irgendwann, wenn man sagt, jetzt will ich es ganz professionell machen, dann muss man einfach einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt will ich die KI selber steuern.
Sehr cool. Mir geht die ganze Zeit ein Bild nicht aus dem Kopf. Ich glaube, jeder Fotograf geht bei dieser Frage komplett an die Decke. Fotografen werden gerne gefragt, ja, teure Kamera, macht die gute Bilder? Nein, die Kamera macht gar keine Bilder. Wenn der Typ keine Ahnung hat, der da durchguckt und das alles einstellt, wird es am Ende ein Glückstreffer. Und irgendwie so dieses Bild hatte ich gerade im Gespräch die ganze Zeit im Kopf, weil es das eigentlich relativ gut zusammenfasst. Der Typ, der davor sitzt, der muss wissen, wie es geht, und dann hilft auch die KI und dann kommen auch richtig gute Ergebnisse dabei heraus. Genau, damit sind wir schon am Ende angekommen. Hat echt Spaß gemacht, diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach den Kanal. Für noch mehr Wissen, schaut im Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Vielen Dank, Christian.
Danke auch.
Vielen Dank, Matthias.
Dankeschön.
War echt eine, ja, sehr erhellende Runde. Ich habe einiges dazugelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und damit sagen wir tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.